Das erste Sila, also die erste buddhistische Verhaltensempfehlung, in der Fassung von Thich Nhat Hanh. Im Bewusstsein des Leidens, dass die Zerstörung von Leben entsteht, bin ich entschlossen, Mitgefühl und Einsicht in das Intersein zu entwickeln und Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Ich bin entschlossen, nicht zu töten, es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen, weder in der Welt noch in meiner Denkweise oder in meiner Lebensweise. Im Wissen, dass schädliche Handlungen aus Ärger, Angst, Gier und Intoleranz entstehen, die ihrerseits dualistischem und diskriminierendem Denken entspringen, werde ich mich in Unvoreingenommenheit und Nichtfesthalten an Ansichten üben, um Gewalt, Fanatismus und Dogmatismus in mir selbst und in der Welt zu transformieren. Worum geht es in diesem ersten Sila? Natürlich um die Zerstörung von Leben. Im Moment haben wir da vielleicht sofort die Bilder aus der Ukraine vor Augen. Und da stellt sich für uns Buddhisten die Frage, welche Position nehmen wir ein? Ich meine jetzt nicht, auf welche Seite wir stehen, sondern wie verhalten wir uns zu diesen Debatten, Waffenlieferungen, schwere Waffen und diese ganzen Dinge. Aber lasst uns dieses Sila etwas grundlegender betrachten. Und dazu erzählte mir neulich ein Freund ein Erlebnis, was er kürzlich hatte. Ich gehe mit einer Bekannten und deren Hund spazieren. Plötzlich war da ein Regenwurm auf dem Weg. Und der Hund fand diesen interessant, um nicht zu sagen lecker. Meine buddhistische Freundin rettete jedoch den Regenwurm und versteckte ihn im Gebüsch. Und ihr ahnte schon, was passierte dann. Kurze Zeit später kam ein nächster Regenwurm, den sie auch noch rettete. Dann fing es leicht an zu regnen und es kam viel mehr Regenwürmer. Das Ende könnt ihr euch vorstellen. Eine weitere Geschichte, diesmal aus Buddhas Leben. Und zwar, eines Tages kam der Mönch Chakupala in den Jetavana-Hain. Das war so eine Art Waldkloster. Er kam dahin, um Buddha Reverenz zu erweisen. Einige Tage später beklagten sich einige andere Mönche über Chakupala bei Buddha, weil sie rund um dessen Meditationsplatz ganz viele totgetretene Insekten vorgefunden hatten. Der Buddha fragte daraufhin, habt ihr gesehen, wie Chakupala dieses zertreten hat? Nein, Herr, antworteten die Mönche. Der Buddha sagte, seht ihr, genauso geht es Chakupala. Denn er ist blind und wenn er Gehmeditation übt, ich bin sicher, dass er keinerlei Absicht hatte, die Insekten zu töten. Also das Leben von Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen, hat also offensichtlich seine Grenzen, ob wir nun blind sind oder nicht. Aber okay, Regenwürmer, Insekten, bei Menschen sieht es doch ein bisschen anders aus, oder? Aber auch da sehen wir oft genug Bilder von ausgemergelten Kindern, denen der Tod schon aus den Augen schaut. Ich glaube, ihr kennt diese Bilder alle. Wir versuchen sie eigentlich gern schnell wieder zu verdrängen, weil wir das schlecht aushalten können. besonders weil wir hier in Deutschland in Lebensmitteln schwimmen. Die sterbenden Kinder und auch Erwachsenen, die sehen wir, aber wie die direkten Verursacher können wir nicht so klar erkennen. Und da geht es uns so ähnlich wie den Mönchen in der Geschichte mit dem Chakopala. Also es gibt offensichtlich strukturelle Probleme in der weltweiten Verteilung der Lebensmittel. Denn ihr alle kennt diese Bilder, wie auch in Deutschland tonnenweise Lebensmittel vernichtet werden. Aber die Menschen, die an diesen strukturellen Problemen mitwirken, haben vermutlich nicht die Absicht, jemanden zu töten. Genauso wie wir als irgendwo auch mitschuldiger Endverbraucher auch nicht die Absicht haben, diese Menschen zu töten. Das soll uns jetzt nicht von jeglicher Notwendigkeit, irgendetwas dagegen zu tun, befreien. Das meine ich damit nicht. Dazu sollten wir schon was beitragen. Aber im Verhältnis, im Vergleich mit einem Krieg, ist natürlich die Situation komplett anders. Kriege werden mit der expliziten Absicht geführt, andere zu töten. Meist sogar, um möglichst viele Menschen zu töten. Und zwar nicht nur feindliche Soldaten, sondern auch die Zivilbevölkerung, um diese zu demoralisieren. Und Kriege gab es schon immer, auch zu Buddhas Lebzeiten. Und da möchte ich über einen der schrecklichsten Kriege zu Buddhas Zeit berichten. Der wurde kurz vor Buddhas Tod geführt. Einige von euch wissen vielleicht, dass Pasenadi, der König des kleinen Königreichs Kosala, ein getreuer Anhänger von Buddha war. Und dieses Fürstentum Kosala, das war mit dem Fürstentum der Shakya benachbart. Und Shakya, das ist dieses Fürstengeschlecht, aus dem auch Buddha stammt. Shakya Muni Buddha. Um die Beziehung zwischen diesen beiden Reichen zu festigen, hatte Pasenadi eine Fürstentochter der Shakyas geheiratet. Dabei war er jedoch gelinkt worden von den Shakyas, nämlich es war eine halbkastige Fürstentochter. Der Vater war Fürst, die Mutter war Sklavin. Das hat Pasenadi als buddhistischer Laienanhänger nicht gestört. Aber sein Sohn, Vidudaba, der ja dann auch halbkastig war, der fühlte sich zutiefst beleidigt und wollte sich an den Shakyas blutig rächen. Also setzte er seine Truppen in Gang, um das Shakya-Reich mitsamt deren Hauptstadt Kapilavatthu zu überfallen. Zunächst gelang es Buddha, den Vidudaba davon abzuhalten. Es soll noch zu weiteren erfolgreichen Bitten gekommen sein, aber letztendlich entschloss sich Vidudaba dann doch, Kapilavatthu zu überfallen, alle wehrfähigen Bürger hinzurichten und Kapilavatthu niederzubrennen. Also zusammengefasst, die Zivilisten niederzumetzeln, nicht nur die Soldaten, und Kapilavatthu dem Erdboden gleichzumachen. Die Ähnlichkeiten zum Ukraine-Krieg sind deutlich, finde ich. Die gekränkte Eitelkeit eines Autokraten, die zum Auslöschen eines Kulturraumes und deren Menschen führt. Solche schlimmen Ereignisse sind etwas Alltägliches, offensichtlich. Gab es schon zu Buddhas Zeiten. Und auch Buddha hat es nicht geschafft, das zu verhindern. Obwohl es um seine Heimatstadt, in der er 33 Jahre gelebt hatte, bis zu seinem Aufbruch in die Askese, obwohl es um seine Heimatstadt Kapilavatthu ging. Also es ist sowas vermutlich schwer zu verhindern. Und trotzdem müssen wir uns irgendwie dazu verhalten. Wir können ja nicht sagen, kann man nichts dran ändern. Wie verhalten wir uns also gegenüber dem Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine? Eigentlich ist es klar. Ich bin entschlossen, nicht zu töten. Es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen. Ist also ganz klar geregelt. Nur gewaltloser Widerstand und auf keinen Fall Waffenlieferungen. Also absoluter Pazifismus. Wenn ich jetzt sage, absoluter Pazifismus, dann fragt man sich natürlich, gibt es auch einen relativen Pazifismus? Ich las das neulich da. Ein berühmter Musiker sagte, angesichts des Überfalls auf die Ukraine relativiert sich mein Pazifismus. Also scheint es wohl zu geben, relativen Pazifismus. Uns Buddhisten ist jedoch klar, dass es nur den einen, den absoluten Pazifismus gibt. Ich bin entschlossen, nicht zu töten und keine Form des Tötens zu unterstützen. Ich bin ja selbst Kriegsdienstverweigerer. Ihr jungen Menschen, ihr werdet das gar nicht kennen, aber du schon. Genau. Und ich kenne die ganzen Beispiele, die dann bei der Anhörung im Kreiswehrersatzamt wurde gefragt, was ist, wenn da zwei Männer kommen und ihre Freundin quälen und vergewaltigen wollen und zufällig liegt da eine Machete oder ein schussbereites Gewehr, wie verhalten sie sich dann? Ich habe geantwortet, das ist eine fiktive Situation, konstruiert am grünen Tisch. Damit kann ich nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde. Wahrscheinlich würde ich versuchen, meine Freundin zu verteidigen. Aber beim Krieg ist das ganz anders. Da ist es als Soldat meine Pflicht, meine Aufgabe, andere zu töten. Zumindest weiß ich, wenn ich losziehe, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich andere töte. Aber es gibt auch andere Situationen. Nehmen wir mal an, eine Lufthansa-Maschine, ich spiele auf etwas an, ihr werdet sofort wissen, was ich meine. Eine Lufthansa-Maschine fliegt auf einen Berg zu, in den französischen Alpen. Der Pilot ist offensichtlich psychisch krank und hat sich im Cockpit verschanzt und der Co-Pilot kann nicht rein. Aber eine Polizistin hat ihre Dienstwaffe dabei. Wahrscheinlich ist sie für einen Auftrag irgendwohin auf der Fahrt, weil normalerweise dürfen sie nur im Einsatz eine Dienstwaffe tragen. Also sie hat eine Dienstwaffe dabei und er schießt den Piloten durch die Cockpit-Tür hindurch und rettet 253 Menschenleben. Das ist natürlich zum großen Teil konstruiert. Dieses Beispiel. Aber es gibt genügend andere Beispiele von Geiselnahmen, wo die Geiselnehmer erschossen werden, um die Geiseln zu retten. Das ist natürlich auch kein Krieg, eindeutig nicht. Aber es ist geplantes Töten, um andere zu retten. Und was ist mit der Polizistin mit einer Dienstwaffe? Ich finde, das ist auch ein rechter Lebenserwerb im Sinne des edlen achtfachen Pfades. Auch wenn sie dafür Menschen töten muss. Oder seht ihr das anders? Also ganz so einfach ist das doch nicht mit ich bin entschlossen, nicht zu töten. Es nicht zuzulassen, dass andere töten und keine Form des Tötens zu unterstützen. So einfach ist das nicht. Aber das sind auch Beispiele, wo es nicht um Krieg geht. So eine Lufthansa-Maschine oder Geiselnahme ist was anderes als ein Krieg. Und in der Ukraine ist Krieg. Und trotzdem gilt es auch da, Menschen in der Ukraine zu retten. Und auch die russischen Aggressoren, um das einmal klarzustellen, nicht nur vor deren Tod, sondern auch vor deren Traumata, die sich da alle zuziehen. Also, wie retten wir soweit wir das natürlich können. Aber wie tragen wir dazu bei, dass Ukrainer und auch die einfachen russischen Soldaten, die sich dem von ihnen ausgeübten Terror nicht entziehen können, wie können wir dazu beitragen, dass die gerettet werden? Eine Möglichkeit wäre es gewesen, den Krieg sofort zu beenden. Das ist nun nicht mehr gegeben. Aber auch jetzt könnte eine sofortige Kapitulation der ukrainischen Führung das Leiden einer großen Zahl von Menschen verhindern. Und zu denken, dafür sei es zu spät, das übersieht, dass in der Ukraine aufgrund des Krieges täglich vermutlich hunderte Menschen sterben, einfach sowieso jeden Tag. Ob das nun Russen, Tschetschenen, Ukrainen sind, also die Fortführung des Krieges führt zum Tod von vielen Menschen. Also aus buddhistischer Sicht Kapitulation und ab sofort nur noch gewaltloser Widerstand. So wie es der Dalai Lama sagt. Unsere Welt ist so stark voneinander abhängig geworden, dass gewalttätige Konflikte zwischen zwei Ländern unweigerlich Auswirkungen auf den Rest der Welt haben. Krieg ist überholt. Gewaltlosigkeit ist der einzige Weg. Wir müssen ein Gefühl für die Einheit der Menschen entwickeln, indem wir andere Menschen als Brüder und Schwestern betrachten. So werden wir eine friedlichere Welt aufbauen. Probleme und Meinungsverschiedenheiten lassen sich am besten im Dialog lösen. Echter Frieden entsteht durch gegenseitiges Verständnis und Respekt für das Wohlergehen des anderen. Was der Dalai Lama jedoch nicht erörtert ist, was ist, wenn die eine Seite nur lügt und betrügt und sich nicht einmal im Ansatz an Verträge hält, also gar keinen echten Dialog zulässt, was dann? Und auch ein gewaltloser Widerstand kann nur dann gelingen, wenn er auf eine Gesellschaft trifft, in der es möglich ist, einen Dialog zu führen, Mitgefühl zu äußern und auch zu praktizieren. Das war zum Beispiel bei Gandhis gewaltlosem Widerstand der Fall. In Großbritannien gab es und gibt es natürlich eine freie Presse und freie Wahlen. Und so konnte Gandhis Bewegung des gewaltlosen, gewaltfreien Widerstands die britischen Kolonialherren so unter Druck setzen, dass sie ihre wichtigste Kronkolonie aufgeben mussten, weil sie das hätten nicht vertreten können. Aus eigenem moralischen Anspruch und auf jeden Fall auch aufgrund Druck der Bevölkerung, nicht nur in Indien, sondern auch in Großbritannien. Aber wenn der Adressat eines gewaltlosen Widerstandes gar nicht unter Druck zu setzen ist, weil der Aggressor grundsätzlich immun dagegen ist, weil das Regime autokratisch herrscht und jegliche Kritik in Keime erstickt, dann führt gewaltloser Widerstand zur Selbstausrottung der Widerstandskämpfer. Und selbst die, die sich der Diktatur von Putins Machtapparat, die sich seinem Regime nicht aktiv widersetzen, werden ein endloses Leiden haben. Denn faschistische Ukraine sind sie ja sowieso. Egal, ob sie aktiv oder passiv Widerstand leisten. Wir kennen das ja aus unserer eigenen Geschichte von der Nazi-Diktatur. Wenn du dich nicht dafür bekannt hast, hast du Probleme gehabt. Also gewaltloser Widerstand war aber in der Nazi-Diktatur sehr, sehr schwer. Eine anfängliche sofortige Kapitulation der Ukraine, die ja dem ersten Sila entsprochen hätte, hätte wohl zunächst am wenigsten Menschenleben gefordert. Aber der Aggressor hätte ungehindert die angeblich zahlreichen faschistischen Ukrainer beseitigen können und hätte ungehindert sein Programm der Wiederherstellung des sowjetischen Imperiums durchgezogen. Und die Parallelität zu dem Münchner Abkommen von 1938 ist offensichtlich. Statt um die Tschechei, ein Begriff der Nazis und Polen, würde es wohl zunächst um Georgien, Moldawien und so weiter gehen, mit weiteren Säuberungsaktionen. Also muss etwas getan werden, um, wie wir ja glauben, alle Wesen zu retten. Wenigstens möglichst viele. Was ist also aus buddhistischer Sicht die richtige Antwort? Absoluter Pazifismus, der sich aus dem ersten Sila zu ergeben scheint, rettet ab sofort Menschen, die getötet werden, wenn die Ukraine sich weiter mit kriegerischen Mitteln wehrt. Aber wie ihr gehört habt, habe ich eben gesagt, absoluter Pazifismus, der sich aus dem ersten Sila zu ergeben scheint. Denn wenn wir das erste Sila genau studieren, so steht dort neben keine Form des Tötens zu unterstützen, auch gleichberechtigt, es nicht zuzulassen, dass andere töten. Und darum geht es ja. Wie können wir Buddhisten hier in Deutschland dazu beitragen, dass andere nicht töten? Und da zeigt sich für mich, dass absoluter Pazifismus seine Schwäche hat. Auf jeden Fall dann, wenn der Pazifist oder die Pazifistin den Ukrainern erklären will, dass sie sich gewaltfrei verhalten sollen. Das ist, um mal auf das Beispiel meiner Anhörung Kreiswehrersatzamt zurückzukommen, das ist eine Debatte am grünen Tisch. Beziehungsweise eine Debatte, wo der Pazifist gemütlich an einem Tisch sitzt, ob nun grün oder wie auch immer, und der andere im Bombenhagel sitzt. Ich habe so eine Stellungnahme schon gehört, man kann sie auch vielleicht missverstehen, aber eine Ostermarsch-Teilnehmerin, die formulierte das: Wir wollen diese Bilder aus der Ukraine nicht mehr sehen. Der Krieg muss sofort aufhören. Ja. Wolfgang Thierse, der ehemalige Bundestagspräsident, der sagt dazu, das ist natürlich jetzt ein bisschen bösartig: Pazifismus auf Kosten anderer ist zynisch. Und unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat formuliert, Pazifismus sei im Moment ein ferner Traum. Russlands Präsident habe mit allen Regeln des Völkerrechts gebrochen. Wenn die Idee der Ostermärsche Frieden sei, müsse man sich klar machen, Frieden kann und wird es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppt. Daher gelte für ihn derzeit, dass Zuschauen die größere Schuld ist. Es sei eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen, auch mit Waffen. Da haben wir es. Die Sache mit dem Pazifismus ist doch nicht so klar. Wir können uns selbst leicht und auch ganz ernsthaft zum absoluten Pazifisten erklären. Das ist auch eine ehrenwerte Position, keine Frage. Aber, und das gilt für unsere gesamte Zen-Praxis, wir können aus unserer eigenen Haltung, aus unserer tiefen Einsicht, wir können daraus nicht automatisch ein geschicktes Handeln ableiten, das viele Menschenleben rettet. Martin Luther hat dazu formuliert, das ist ein bisschen altertümlich formuliert, aber es ist, bringt das auf den Punkt. Wenn du auch dessen nicht bedarfst, dass man deinen Feind strafe, so bedarf's aber dein kranker Nächster. Dem sollst du helfen, dass er Frieden habe. Und so müssen wir uns als Buddhisten fragen, ob unser Pazifismus wirklich mehr Leben rettet als ein Widerstand, der mit Waffengewalt ausgeübt wird. Es ist nämlich gut möglich, wie ich das schon andeutete, dass gerade ein hartnäckiger Widerstand mit geeigneten Waffen die russischen Aggressoren eher zu einem Waffenstillstand bringen wird, als ein Stopp von Waffenlieferungen, wie es ein Teil der Friedensbewegung fordert. Aber ich weiß das natürlich nicht genau. Niemand weiß das genau. Ich will jetzt keine Losung geben, das ist der einzig richtige Weg. Im Gegenteil. Was ich aber sagen will, ist, wir buddhistischen Pazifisten, und wir sind als Buddhisten zunächst auf jeden Fall relative Pazifisten, wir dürfen es uns nicht zu leicht machen, zu sagen, alles klar, steht ja da. Und das sage ich auch aus meiner Erfahrung der Ichlosigkeit heraus. Mein erstes Satori hatte ich nämlich während der Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss, Pershing II, Ronald Reagan und so weiter. Und ich erfuhr im Satori, das weiß ich noch wie heute, dass es keinen Unterschied zwischen Ronald Reagan und mir gibt. Ich habe richtig so das Gefühl gehabt, ich könnte den jetzt sofort zum Kaffee und Kuchen einladen, mit ihm einen Kaffee trinken. Würde ihm dann meine Meinung sagen. Aber so, ganz eindeutig. Und genauso nehme ich auch diese Wesensgleichheit mit Putin und seinen anderen Schergen wahr. Ich bin also kein Kriegsbefürworter, sondern ich bemühe mich weiterhin, Wege zu erlernen, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen und unserer Erde zu schützen. Natürlich hat Thich Nhat Hanh recht. Thich Nhat Hanh sagt, für den Frieden zu arbeiten, bedeutet, den Krieg aus uns selbst und aus den Herzen der Männer und Frauen auszurotten. Sich auf den Krieg vorzubereiten, Millionen von Männern und Frauen die Möglichkeit zu geben, das Töten Tag und Nacht in ihren Herzen zu üben, bedeutet, Millionen von Samen der Gewalt, der Wut, der Frustration und der Angst zu pflanzen, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. Das ist so. Krieg und auch alleine Kriegsvorbereitungen führen fast unweigerlich, ich sage fast, eine kleine Hoffnung habe ich ja noch, führen fast unweigerlich zu einer Verrohung unserer menschlichen Kultur. Deswegen müssen wir uns immer wegbewegen von kriegerischen Handlungen. Und wir müssen uns von der Idee lösen, wie es der Soziologe Anselm Eder schreibt. Er schreibt, dass jede Verletzung von Territorium, persönlichem Status, Ehre, Religion und noch vielem anderen mit einer mindestens ebenso großen Verletzung des Verletzers vergolten werden muss. Wir nennen diese Tendenz zur Vergeltung auch gerne Gerechtigkeit. Dahinter scheint die absurde Idee zu stecken, dass eine erlittene Verletzung dadurch besser wird, dass wir unsererseits auch verletzen. Nur so wird auch nachher ein Friede möglich sein. Also eine mindestens ebenso große Verletzung des Verletzers. Wenn man an sowas herangeht, dann wird man nie Frieden auf der Welt bekommen. Darum kann es auch in dem Konflikt mit der Ukraine nicht gehen. Und das müssen auch leider viele Leute in der Ukraine lernen, so leid es mir tut. Und trotzdem neige ich zu einem relativen Pazifismus, wenn dieser Begriff überhaupt zulässig ist. Also ich neige zu einem Pazifismus, der sich zum Beispiel gegen Hitler und seine Nazi-Schergen wohl auch mit Waffen gewehrt hätte, wenn mir die Möglichkeit gegeben wäre. Das sagt sich natürlich jetzt auch leicht vom grünen Tisch aus. Aber das glaube ich schon. Und genauso gegen Putin. Und ich würde mich auch nicht gegen Waffenlieferung, diese unsinnige Diskussion mit schweren oder leichten Waffen, da müssen wir uns nichts vormachen. Schwere Waffen können verteidigen, angreifen, leichte Waffen auch. Das ist alles Kokolores. Da geht es nur um politische Fragen. Also, ich wehre mich auch nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. nicht, um Russland eine ebenso große Verletzung zuzufügen, wie Russland gerade der ukrainischen Bevölkerung zufügt, sondern um Menschenleben zu retten. Und auch wenn ich mir aller Probleme bewusst bin, die damit verbunden sind. Und auch wenn ich weiß, dass es keine gerechten Kriege gibt. Aber, das hatte ich ja schon angedeutet, mir geht es nicht darum, nun auch euch von dieser meiner Haltung zu überzeugen, sondern der Kern meiner Aussage ist, alle buddhistischen Weisheiten, alle buddhistischen Verhaltensempfehlungen geben uns keine endgültige Sicherheit, wie wir uns ganz konkret zu verhalten haben. Wir können uns auf unseren Silas, auf unseren Verhaltensempfehlungen und buddhistischen Weisheiten eben nicht ausruhen wie auf einem gemütlichen Sofa, im Gefühl, es zu wissen, was richtig ist. Gerade im Zen gilt, Nichtwissen kommt der Weisheit über der Weisheit hinaus am nächsten. Und als wahrer Zen-Anhänger ziehen wir uns nicht auf ein Eremitenleben zurück, sondern wir begeben uns trotz unseres Nichtwissens in die Wirklichkeit hinein und handeln. Im Wissen, dass wir nicht genau wissen, ob unsere Haltung in dieser konkreten Situation angemessen ist. Das ist eine Offenheit, bei der wir dem Gegenüber weder Kriegstreiberei noch zynischen Pazifismus vorwerfen, sondern dem anderen zuhören. Und mit dieser Offenheit, ich hoffe, dass wir die in unserer Sangha haben, mit dieser Offenheit, also weder von Kriegstreiberei zu sprechen, noch dem anderen zynischen Pazifismus vorzuwerfen, mit dieser Haltung erzeugen wir nämlich schon einen kleinen Frieden. Zumindest in unserem kleinen Mikrokosmos hier. In der Sangha, im Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz und überhaupt. Deswegen wünsche ich mir von mir selber und von uns allen, dass wir offen an die Situation herangehen. Wie der Dalai Lama sagt, echter Frieden entsteht durch gegenseitiges Verständnis und Respekt für das Wohlergehen des anderen. Und das können wir in unserem Einflussbereich üben, auch anhand der Frage, Waffenlieferung, ja oder nein. Hi!